Hallo und herzlich willkommen zu Maxton Talk. Ich bin Aline und ich vergleiche die Serie Maxton Hall, die Welt zwischen uns, mit der Buchvorlage Save Me von Mona Kasten. Ich freue mich sehr, dass ihr euch die erste Folge von meinem neuen Podcast anhört. An der Stelle wollte ich mich auch einmal kurz vorstellen. Ich heiße wie gesagt Aline und ich liebe Bücher. Ich habe sogar einen BookTok bzw. Bookstagram-Account namens AlineF.Reads. Und ich liebe Filme und Serien. Ich habe dafür schon mein ganzes Leben lang eine ganz große Leidenschaft und ich möchte das auch gerne beruflich machen. So ein bisschen was weiß ich auch über das Business, aber eben auch nicht alles. Deshalb seht es mir nach, wenn ich vielleicht mal den ein oder anderen Fehler mache. So, und jetzt fangen wir endlich mal an, würde ich sagen. Ich dachte, als Einstieg gebe ich euch nochmal einen Überblick über die gesamte Buchreihe, sprich Save Me, Save You und Save Us. Ich denke, es geht euch da genauso wie mir. Ich habe die Buchreihe nämlich 2020 das erste Mal gelesen und das ist natürlich schon etwas her. Der erste Teil erschien schon 2018 und als der Cast der Serie öffentlich gemacht wurde, wusste ich schon teilweise gar nicht mehr, welche Figur das denn überhaupt war. Damit ihr also optimal vorbereitet für den Serienstart am 9.5. seid, fasse ich euch den ersten Teil nochmal im Detail und Teil 2 und 3 etwas kürzer zusammen. Ich habe die Reihe dafür nochmal gelesen und da ist mir auch aufgefallen, dass ich die Hälfte schon wieder vergessen hatte. Deshalb macht euch gemütlich und viel Spaß bei der Geschichte von Ruby und James. Starten wir mit dem ersten Teil der Trilogie. Save Me ist am 23.02.2018 im Lux Verlag erschienen. Das ist mittlerweile schon 6 Jahre her. Verrückt, ich weiß. Das Ganze hat sich auch extrem gut verkauft. Viele geben sogar an, dass das Buch ist, was sie zum Lesen gebracht hat. Und auch nach so langer Zeit kann man immer noch Rezensionen dazu auf TikTok oder Instagram finden. Save Me spielt in England, genauer in den fiktiven Orten Pemwick und Gormsey. In Pemwick liegt auch eine der anerkanntesten Privatschulen Englands, die Maxton Hall, an der unsere beiden Protagonisten Ruby Bell und James Beaufort Schüler sind. Ruby ist eine Stipendiatin aus Gormsey mit einem kleinen Ordnungstick und James ist der arrogante Erbe eines milliardenschweren Modeunternehmens. Soweit so gut. Dann fangen wir mal am Anfang der Geschichte an. Ruby soll ihr Empfehlungsschreiben für die Oxford-Universität bei ihrem Lehrer Graham Sutton abholen. Als sie die Tür zu seinem Büro öffnet, erwischt sie ihn dort unfreiwillig beim Rumknutschen mit seiner Schülerin Lydia Beaufort, die Schwester von James. Währenddessen wacht James neben seiner langjährigen F-Plus-Beziehung Elaine Ellington auf, die Schwester seines besten Freundes Alistair Ellington. Lydia sucht ihren völlig verkaterten Bruder heulend auf und erzählt ihm, was ihr gerade passiert ist. In der Mensa setzt sich James, der, ich zitiere, König der Schule, neben Ruby, die sonst eigentlich lieber unter dem Radar bleibt. Er droht ihr und will sie bestechen, damit niemand etwas von Lydias illegaler Affäre erfährt. Ruby ist von diesem Bestechungsversuch sehr verärgert und schmeißt ihm sein Geld um die Ohren. Szenenwechsel zu einem Lacrosse-Spiel zwischen der Maxton Hall und Eastview. Alistair Ellington hat mit einem Gegenspieler noch eine Rechnung offen und wird etwas gewalttätig. Daraufhin fliegt er vom Spielfeld, während Ruby angehetzt kommt. Sie ist nämlich für die Berichterstattung des Spiels verantwortlich. Als Co-Leiterin des Maxton Hall Veranstaltungskomitees ist das irgendwie auch ihre Aufgabe. Allerdings ist sie sehr überfordert damit und sie bekommt Hilfe von dem auf der Bank sitzenden Alistair und Coach Freeman, der die Lacrosse-Mannschaft trainiert. Dann geht's weiter mit der Back-to-School-Party, die Ruby mit ihrem Team natürlich akribisch durchgeplant hat. Bei einem Gespräch mit Mr. Sutton fotografiert sie James in einem ungünstigen Blickwinkel, den man eventuell so deuten könnte, als hätten sie ein etwas anderes Verhältnis, um etwas gegen sie in der Hand zu haben, weil er sie so gar nicht einschätzen kann. Auftritt Stripper. Die wurden von James organisiert, denn er und seine Clique, zu der gehören Alistair Ellington, Cyril Vega, Rand Fitzgerald und Keshav Patel, sind dafür bekannt, regelmäßig Scheiße auf Schulveranstaltungen zu bauen. Dabei bekommen ein paar Lehrer und Alistair einen Lapdance spendiert, die Lehrer mehr unfreiwillig, Alistair mehr freiwillig. Die Konsequenzen lassen trotz James' Wiedererwarten nicht lange auf sich warten. Rektor Lexington bittet ihn und Ruby zum Gespräch. Seine Strafe besteht nämlich aus einem Lacrosse-Verbot und der verpflichtenden Teilnahme am Veranstaltungskomitee. Weder James noch Ruby sind davon sonderlich begeistert. Bei seinem ersten Komiteetreffen erscheint James erst gar nicht und beim zweiten bringt er sich in erster Linie negativ ein, bis er dann doch überraschenderweise ein brauchbares Motto für die anstehende Halloween-Party vorschlägt. Viktorianisches Zeitalter. In der nächsten Szene befinden wir uns in einer Oxford-Vorbereitungsgruppe, die für die anstehenden Aufnahmeprüfungen lernen. Sowohl Ruby als auch James nehmen daran teil und liefern sich eine etwas zu persönlich werdende Diskussion. Beide sind am Ende verletzt. Beim folgenden Veranstaltungskomitee-Meeting fragt Ruby nach authentischen Kostümen für die Plakate der Halloween-Party. James, der ja rein theoretisch ein seit 150 Jahren bestehendes Modeunternehmen im Angebot hätte, sagt nein. Nach dem Meeting entschuldigt sich Ruby aufrichtig bei ihm, weil sie ihr Verhalten bei der Diskussion neulich nicht in Ordnung fand. Davon ist James überrascht und sagt ihr nun doch zu, die Kostüme zur Verfügung zu stellen. James schreibt ihr am Abend wegen der Fahrt zur Beaufort-Hauptfiliale in London. Ruby fordert daraufhin als Scherz Ben und Jerry's. Percy, James' Chauffeur, bringt sie dann am nächsten Tag nach London und James hat doch das Eis tatsächlich mitgebracht. Dort werden sie schon erwartet. Ruby und James bekommen originalhistorische Kleider aus dem viktorianischen Zeitalter für das Plakatbild. Dabei probieren sie ein paar verschiedene Posen aus, kommen sich näher und es funkt. Allerdings wird die Stimmung dann ein bisschen zerstört durch den Auftritt von Mortimer und Cordelia Beaufort, James' Eltern. Mortimer ist nämlich gar nicht begeistert von Rubys Anwesenheit, weil er findet, sie wäre unter James' Würde. Daraufhin schmeißt James sie mehr oder weniger subtil raus. Sie spricht danach verständlicherweise kein Wort mehr mit ihm. Allerdings steht er dann 2 Tage später mit dem Kleid bei ihr auf der Matte, um sich zu entschuldigen, und die beiden vertragen sich. Nach dem nächsten Lacrosse-Spiel wird Ruby von Alistair auf die Afterparty eingeladen und sie sagt zu. Dort tanzen die beiden miteinander und haben irgendwie Spaß. Als Ruby die Toilette sucht, erwischt sie aus Versehen Keisha dabei, wie er Alistair einen Blowjob gibt. Sie hat einfach ein Händchen dafür, in unpassende Situationen zu platzen. Ruby geht dann zurück zur Party und sorgt unfreiwillig dafür, dass Cheryl sich provoziert fühlt. Um ihr eins auszuwischen, weil sie sich scheinbar vor Wasser ziert, wirft er sie in den Pool. Nur wusste er nicht, dass sie seit einem Bootsunfall vor 8 Jahren, bei dem ihr Vater querschnittsgelähmt wurde und sie fast ertrunken wäre, panische Angst vor Wasser hat. James springt also hinterher und trägt sie von der Party. Daraufhin ruft er Percy, trocknet sie ab und versucht, sie zu beruhigen. Am nächsten Tag holt er sie vom Schulbus ab, um sie vor neugierigen Schülern zu schützen. Ruby feiert ihren 18. Geburtstag und erhält ein Geschenk von James, eine Beaufort-Tasche, die ihren alten, abgewetzten Rucksack ersetzen soll. Als sie ihn anruft, um sich zu bedanken, reden sie stundenlang und James vertraut ihr an, dass er Beaufort später überhaupt nicht übernehmen will. Dann kommt der Tag der Halloween-Party. Eigentlich läuft alles super, die beiden tanzen, aber dann fällt der Strom aus. Um das Ganze zu fixen, gehen sie in den Keller. Dort küssen sie sich das erste Mal. Allerdings werden sie von Mortimer Beaufort erwischt. Der schreit James wiederum an und schlägt ihn sogar. Er beschließt, Ruby von nun an zu ignorieren. Sie will mit ihm sprechen und das klären, aber er schießt sie ziemlich unschön ab. Ruby hat ziemlich fiesen Liebeskummer und lässt sich von ihrer Schwester Amber trösten. Gemeinsam schicken sie die Tasche zurück. Ein paar Tage später bekommt Ruby die heiß ersehnte Einladung zu den Oxford-Interviews. James allerdings auch. Eigentlich ignorieren sich die beiden nach besten Kräften, aber kurz vor ihrem Interview greift er nach ihrer Hand und wünscht ihr viel Glück. Danach gehen die ganzen Studienanwärter in eine Bar nahe der Uni. Ruby bemerkt, dass es Lydia gar nicht gut geht und folgt ihr auf die Toilette. Dort erzählt ihr Lydia, dass sie schwanger von Graham ist. Ruby ist die Erste, die es erfährt, und sie verspricht Lydia, für sie da zu sein, wenn sie etwas braucht. Bei einem Get-Together liefern sich Ruby und James mal wieder öffentlich eine bühnenreife Diskussion, die darin endet, dass Ruby wegrennt. James hinterher und die beiden aus lauter angestauter Wut und Gefühlen miteinander schlafen. Sowas wie Wut-Sex. Gemeinsam klären sie danach noch, was zu klären war, und machen James eine To-Do-Liste mit Sachen, die er noch erleben will, damit er endlich mal herausfindet, was er selbst vom Leben möchte. Auf der Rückfahrt von Oxford ist eine ganz komische Stimmung im Auto, und zu Hause angekommen erzählt Mortimer, James und Lydia emotionslos, dass bereits vor ein paar Tagen ihre Mutter verstorben ist. Die beiden sind natürlich sauer, dass er es ihnen nicht schon eher erzählt hat, und James rastet aus. Schlägt Mortimer, haut ab und beginnt Alkohol und Drogen zu konsumieren, die ihn zudröhnen. Lydia steht verzweifelt bei Ruby auf der Matte, weil sie nicht weiß, wo James ist. Gemeinsam fahren die beiden ihn suchen und Ruby muss mit ansehen, wie er vor ihren Augen ein anderes Mädchen, Elaine, küsst. Ein ziemlich fieser Cliffhanger, mit dem man hier stehen gelassen wird, deshalb machen wir doch gleich mal weiter mit Teil 2. Der ist am 25.05.2018 erschienen und inhaltlich passiert hier nicht ganz so viel wie bei Save Me. Die Ausgangssituation ist immer noch dieselbe wie am Ende von Band 1. James ist völlig überfordert mit dem Tod seiner Mutter und versucht, die Trauer darüber in Alkohol zu ertränken. Ruby ist tief getroffen davon, dass er sie einen Tag, nachdem sie miteinander geschlafen haben, betrogen hat. Sie verkriecht sich zu Hause und lässt niemanden an sich ran. Allerdings weiß sie gar nichts von Cordelias Tod, denn James und Lydia war es nicht erlaubt, irgendwas zu sagen, bevor die offizielle Pressemitteilung rausgegangen ist. Als das nun endlich veröffentlicht wurde, teilt Lynn es ihrer besten Freundin Ruby mit und die beiden fahren zum Anwesen der Beauforts, wo Ruby James tröstet und für ihn da ist, trotz ihres Konflikts. Danach findet die Beerdigung von Cordelia Beaufort statt. Lydia wurde ziemlich alleingelassen von James mit dieser Situation und weiß nicht so recht, wem sie sich anvertrauen kann, bis sie sich bei Ruby meldet und sie fragt, ob sie mit zum Frauenarzt kommen möchte. Da Ruby ja auch so ziemlich die Einzige ist, die überhaupt von dem Baby weiß. Beziehungsweise den Babys. Denn bei der Untersuchung stellt sich heraus, dass Lydia Zwillinge bekommt. An Silvester überrascht Amber Ruby mit einem Mädelsabend und Lydia, Lynn, Ruby und Amber haben einen schönen Abend zusammen, wo sie ihre Vorsätze fürs neue Jahr aufschreiben. Daraufhin fällt Ruby auf, dass sie die Sache mit James immer noch sehr belastet und sie das endgültig klären möchte, um ins neue Jahr starten zu können. Noch am selben Abend erzählt sie ihm also von ihren widersprüchlichen Gefühlen und dass sie über ihn hinwegkommen möchte. Auf der Rückfahrt von James und Lydias erstem Tag nach Cordelias Tod fällt Lydias Tasche aus Versehen runter und James entdeckt Schwangerschaftsvitamine. Er zählt 1 und 1 zusammen und verspricht ihr dann, dass er für sie da sein wird. Daraufhin reden auch beide über Ruby und dass es James offensichtlich schlecht mit der Situation geht. Lydia fordert ihn auf, ihr mit Taten seine Reue zu beweisen. Das nimmt er sich auch direkt zu Herzen und taucht wieder beim Veranstaltungskomitee auf, nachdem er eigentlich wieder davon befreit worden war. Szenenwechsel zu Mortimer Beaufort, der eine Rede vor dem Vorstandsgremium über James' baldigen Einstieg in die Firma hält. Ruby erhält währenddessen eine Zusage für Oxford. Bei dem Meeting Meeting ist James klar geworden, dass er so nicht mehr weitermachen möchte und steht spontan vor Rubys Tür. Er sagt, dass er nicht mehr ohne sie kann und sie wird wütend, weil sie ihn um Abstand gebeten hat und er sie scheinbar nur aus egoistischen Gründen zurück will. Sie hat allerdings danach ein schlechtes Gewissen wegen ihrer harten Worte und will nochmal allein mit ihm sprechen, weshalb sie ihn beim Veranstaltungskomitee-Treffen fragt, ob er mit ihr ein Fotobooth abholen möchte. Auf der Fahrt entschuldigt sie sich und sie reden über James' Mom und Lydia. Als sie das Fotobooth testen, knistert es allerdings wieder heftig zwischen den beiden. Langsam aber sicher rückt die Spendengala näher und Ruby braucht noch ein passendes Kleid. Amber könnte durch eine Kooperation, die sie durch ihren Plus-Size-Fashion-Blog Bellbird angeboten bekommen hat, das perfekte Kleid für Ruby beschaffen. Allerdings nur unter der Bedingung, dass sie endlich mal mitkommen darf auf die Maxton Hall-Veranstaltung. Ruby stimmt etwas widerwillig zu, denn normalerweise hat sie Privates und Schulisches immer strikt getrennt. Kurz vor der Gala fällt die Dekorationsfirma aus und das Lacrosse-Team muss helfen, damit sie alles rechtzeitig aufgebaut bekommen. Danach haben Ruby und James noch ein Gespräch, wobei er sich erneut entschuldigt und Ruby daraufhin emotional stark mit sich zu kämpfen hat. Bei der Spendengala lernt Amber Ren kennen, der sie erst mehr oder weniger plump anmacht, doch dann haben die beiden ein sehr schönes Gespräch miteinander. Am nächsten Tag fragt James, ob er vorbeikommen darf und die beiden klären alles in einem Gespräch und küssen sich. James, der in letzter Zeit seine Freunde etwas vernachlässigt hat, trifft sich mal wieder mit ihnen und Ren erzählt ihm endlich, dass seine Familie pleite ist und er deswegen echt zu kämpfen hat. James möchte Ruby auf ein Date ausführen, da das letzte Mal wegen der Beziehungsdauer von einem Tag nicht möglich war. Als er von dem Date nach Hause kommt, bemerkt er, wie Mortimer betrunken sein Whiskyglas gegen das Familienporträt wirft. Er fängt an zu weinen und gibt Cordelia die Schuld für alles, weil sie ihn allein gelassen hat. James tröstet ihn. Beim Frühjahrsball scheint alles erstmal super. Ruby und James sind glücklich und tanzen miteinander. Allerdings beobachtet Lydia Graham, wie er mit einer anderen Lehrkraft tanzt und rennt weg. Graham hinterher. Erst streiten sie sich, aber dann erklärt er, dass er kündigen und an eine andere Schule wechseln will, damit die beiden zusammen sein können. Sie küssen sich. Cyril beobachtet das Ganze und ist völlig am Boden zerstört, weil er schon seit Jahren in Lydia verliebt ist. James fährt ihm noch hinterher, um mit ihm zu reden. Am nächsten Tag wird Ruby ins Büro von Lexington gerufen. Dieser zeigt die Bilder von Ruby und Graham, die bearbeitet wurden, sodass es so aussieht, als hätten die beiden eine Affäre. Er suspendiert sie und als sie aus dem Büro tritt, erzählt ihr Cyril, dass niemand anders als James die Bilder gemacht. Und schon wieder enden wir mit einem ziemlich krassen Cliffhanger. So langsam glaube ich, sie macht das mit Absicht. Also direkt weiter zum letzten Teil. Save Us ist der finale Teil der Trilogie und erschien am 31.08.2018. Und es geht direkt weiter, wo wir aufgehört haben. Denn als Ruby weg ist, bedankt sich Cyril bei James für die Bilder, die er zuvor von seinem Handy geklaut hat, als James mit ihm über Lydia geredet hat. Ruby will nicht nach Hause, denn ihre Mutter glaubt ihr kein Wort. Also geht sie zur Highschool in Gormsey, um mit Amber zu reden. Die ist allerdings krank, beziehungsweise sie schwänzt, weil sie mit Ren auf einem Date war. Davon weiß Ruby natürlich nichts. Neben ihr hält Ren, der mittlerweile auch in Gormsey wohnt, und schwört ihr, dass James das mit den Fotos niemals getan hätte. Zusammen fahren die beiden also zum Burford-Anwesen. Dort können sie allerdings nur noch hilflos dabei zusehen, wie Lydia mit Sack und Pack an den Rolls-Royce verfrachtet wird. Mortimer hat scheinbar von der Affäre erfahren und sie konfrontiert, woraufhin sie so wütend geworden ist, dass sie ihm von ihrer Schwangerschaft erzählt hat. Und jetzt nimmt er sie von der Schule und verfrachtet sie zu ihrer Tante Ophelia mitten ins Nirgendwo. Ruby und Ren wissen nicht so richtig, was sie jetzt mit sich anfangen sollen und fahren zu Alistair, wo Ruby sich erstmal gemeinsam mit ihm betrinkt. James taucht anschließend auf und erklärt die Situation. Als Ruby nach Hause kommt, sind ihre Eltern bereit, ihre Seite der Geschichte zu hören und Helen entschuldigt sich bei ihr. James und Lynn beschließen, Ruby Notizen vom Unterricht zu bringen, damit sie hoffentlich bald an die Maxton Hall zurückkehren kann. Denn James hat Cyril ein Ultimatum gestellt, ihm die Originalfotos zuzuschicken, damit das Ganze aufgeklärt werden kann. Graham wurde von Lydias Vater zu einem Gespräch gebeten und Mortimer versucht, ihn mit einer beträchtlichen Summe zu bestechen, damit er sich von Lydia fernhält. Graham macht das allerdings erst so richtig wütend und er konfrontiert ihn mit seinem Verhalten. James platzt in die Situation und beim Anblick des Bestechungsgeldes brennt bei ihm eine Sicherung durch und er verkündet seinem Vater, dass er seine Beaufort-Anteile verkaufen wird. Daraufhin erklärt Mortimer, dass er dann nicht mehr nach Hause zu kommen braucht. Ruby und ihre Familie nehmen ihn mit offenen Armen auf. Bei einem Lacrosse-Mannschaftsabend im Pub gerät Alistair in eine Schlägerei und er und Kishef gehen gemeinsam nach draußen. Kishef will ihn küssen, aber Alistair möchte nicht mehr sein kleines, dreckiges Geheimnis sein, also beendet er das zwischen den beiden endgültig. James bekommt tatsächlich eine Mail von Cyril mit den Originalfotos, aber Lydia will trotzdem alles aufklären. Das macht an der Stelle ehrlich gesagt nicht ganz so viel Sinn, weil mit den Originalfotos wäre Graham ja auch fein raus und könnte seinen Job auf jeden Fall weiter ausüben. Aber na gut. Lydia geht also mit einem körperbetonten Kleid zum Golfclub von Lexington und Mortimer. Sie erklärt dem Schulrektor der Maxton Hall also, dass nicht Ruby die mit der Affäre war, sondern sie und zeigt ihm gleich noch ihren Bauch als Beweis, sowie die Originalfotos. Somit ist Ruby also wieder zurück an der Maxton Hall. Ren und Amber haben sich mittlerweile schon des Öfteren getroffen und schreiben auch immer wieder miteinander. Beim Bonfire entschuldigt sich Lexington bei Ruby. Sie lässt ihm das allerdings nicht so einfach durchgehen und erklärt, dass diese Situation mit einem Nicht-Stipendiaten wahrscheinlich so nicht passiert wäre. Ren feiert eine Einweihungsparty mit seinen neuen Freunden und hat sich endlich das dazu durchgerungen, sie einzuladen. Allerdings ist Emma nicht eingeladen, was sie sehr verletzt. Sie schreibt ihm eine enttäuschte Nachricht, worauf er nicht antwortet. Während der Einweihungsparty entdeckt jemand ein Foto von Cyril auf der Party von einem Lacrosse-Gegner, auf dem er völlig fertig aussieht. Sie machen sich also auf den Weg dorthin, um ihn wegzuholen. Er war sich sicher, dass ihm seine Freunde niemals verzeihen würden. Allerdings bereden sie jetzt nochmal alles und er entschuldigt sich aufrichtig bei Ruby. Und alle verzeihen ihm. Auf der Rückfahrt verkündet Keychef Alistair, dass er sich bei seiner Mom geoutet hat und er mit ihm zusammen sein möchte. Am nächsten Tag will Ren mit Amber reden und wartet vor der Schule auf sie. Sie wirft ihm vor, dass er sich nur heimlich mit ihr treffen will und er entgegnet nichts. James überrascht Ruby mit einer Übernachtung in einer süßen Hütte in der Nähe von Oxford. Das ist allerdings nicht alles, denn die beiden haben eine Wohnungsbesichtigung. Dies wird James gedacht, damit er selbst, wenn er nicht nach Oxford geht, immer in Rubys Nähe sein könnte. Es ist ein Versprechen, dass er es ernst meint. Szenenwechsel zu Lydias Babyparty. Alle kommen mit Geschenken und Cyril, der sich ebenfalls bei Lydia entschuldigt hat, ist auch eingeladen. Ren möchte mit Amber reden, die allerdings noch ziemlich von ihm verletzt ist. Er erklärt ihr, dass er mehr will als Freundschaft. Mortimer Beaufort sprengt die Party, um mit James zu reden. Er droht ihm, Rubys gesamte Familie zu zerstören, wenn er sich weiterhin weigert, bei Beaufort einzusteigen. James fühlt sich daraufhin machtlos und will nach allem, was Ruby und ihre Familie für ihn getan haben, nicht, dass ihnen ihre gesamte Existenz genommen wird. Also gibt er nach. Bei einem Meeting bemerkt er, dass Mortimer die Firma seit Cordelias Tod stark verändert und die Hälfte des Vorstandes ausgetauscht hat. Bei der Rückfahrt gibt ihm sein Chauffeur Percy einen Schlüssel, den ihm Cordelia einmal anvertraut hat. Er hat eine Vermutung, dass Mortimer bei irgendwas rumgepfuscht hat. Also gehen Ruby und James bei den Beauforts auf Suche und finden tatsächlich das originale Testament. Mortimer hat es scheinbar gefälscht, um die Leitung von Beaufort übernehmen zu können. Eigentlich wäre diese nämlich Ophelia zugefallen und nach dem Studium in gleichen Teilen Lydia und James. Gemeinsam konfrontieren sie Mortimer schließlich, der bei dieser erdrückenden Beweislast seine Position bei Beaufort aufgeben muss. James ist also endlich befreit von dem Weg, der ihm seit seiner Geburt vorbestimmt war. So, das war also der Inhalt aller drei Teile der Save Me-Reihe von Mona Kasten. Und für jeden, den es noch interessiert, gibt es hier eine kleine Buchcharaktervorstellung. Ruby Bell, 18 Jahre, Stipendiatin aus Gormsee, steht auf James, zwischendurch mal mehr, mal weniger, aber am Ende doch mehr. Sie möchte unbedingt nach Oxford und sie hat einen absoluten Ordnungstick und liebt Bullet Journals. Ihr allererster Kuss war Ren Fitzgerald, weil er sie auf einer Party abgefüllt hat, beziehungsweise nicht aufgeklärt hat, dass die Bowle nicht nur alkoholfreie Bowle ist. James Beaufort, ebenfalls 18 Jahre, steht auf Ruby, Erbe eines milliardenschweren Modeunternehmens, und soll diese Firma irgendwann mal übernehmen, was er eigentlich gar nicht möchte. Er steht auf Lacrosse und auf Reisen. Amber Bell ist die Schwester von Ruby. Sie ist 16 Jahre alt und Plus Size. Sie führt einen Blog Bellbird über Plus Size Mode und näht ansonsten sehr gerne. Sie lernt während der Buchreihe Ren kennen und datet ihn gegen Ende des Buches. Lydia Beaufort ist die Schwester von James. Sie ist ebenfalls 18 Jahre alt und hat eine Affäre mit ihrem Lehrer Graham Sutton. Das Ganze hat eigentlich angefangen, bevor er an der Maxton Hall unterrichtet hat. Danach hat er es auch mehr oder weniger beendet, aber naja, war trotzdem illegal. Und sie wird während des Buches schwanger von ihm, mit Zwillingen. Lydia möchte übrigens viel lieber Beaufort übernehmen als James, aber ihr Vater hat das nicht für sie vorgesehen und lässt sie deswegen kaum teilhaben am Unternehmen. Lin Wang ist die beste Freundin von Ruby. Sie ist ebenfalls 18 Jahre alt und ihre Freundschaft ist so ein bisschen daraus entstanden, dass sie auf einen Schlag all ihre Freunde verloren hat, weil ihr Vater auf eine Heiratsschwindlerin reingefallen ist und ihre ganze Familie dann auf einmal ohne Geld dastand. Darüber haben die beiden sich so ein bisschen gefunden. Sie hat ebenfalls einen kleinen Ordnungstick und steht auf Bullet Journals. Und Ruby und sie sind die beiden Co-Leiterinnen des Maxton Hall Veranstaltungskomitees. Graham Sutton ist, glaube ich, der jüngste Lehrer in der Geschichte Englands. Er ist nämlich am Ende des zweiten Bandes 24. Ich habe das jetzt noch nicht nachgerechnet, aber für Lehramt studiert man hier in Deutschland ja eigentlich 6 Jahre. Und dann kommt noch ein Referendariat drauf. Und wenn ich das jetzt mal so zurückrechne, dann war er auf jeden Fall Anfang des Buches 23. Muss also im Umkehrschluss mit 16 angefangen haben zu studieren? Make it make sense. Er unterrichtet Geschichte und hatte auch eigentlich nicht vor, illegal zu werden, aber das war wohl ein Ausrutscher am Anfang des ersten Teils. Kommen wir zur Freundesgruppe von James. Alistair Ellington ist 18 Jahre alt und offen schwul. Das hat seine Familie allerdings nicht so gut verkraftet und die ignorieren ihn seitdem konsequent. Ansonsten spielt er auch gerne Lacrosse und ist manchmal ein bisschen aufbrausend bzw. impulsiv. Er hat was mit seinem Freund Keychef. Das allerdings anfänglich nur hinter verschlossener Tür, weil Keychef sich nicht traut, sich zu outen. Keychef Patel ist 18 Jahre alt und hat was mit Alistair. Er ist allerdings bisexuell und hat auch zwischendrin was mit Frauen. Er spielt ansonsten auch wie alle anderen Lacrosse und ist eher so der ruhigere, verschlossene Typ. Ren Fitzgerald ist 18 Jahre alt und spielt ebenfalls Lacrosse. Was ein Wunder. Er hat mal Ruby auf einer Party abgefüllt. Er hat sich allerdings auch in Band 2 aufrichtig bei ihr entschuldigt. Und er fängt an, Amber Bell kennenzulernen und gegen Ende des dritten Teils daten sich die beiden auch. Ren verliert im Laufe der Buchreihe auch sein ganzes Geld und sein Haus, weil sein Vater sich mit Aktien verspekuliert hat. Danach wohnt er in Gormsee und hat ein bisschen damit zu kämpfen, dass er auf einmal kein Geld mehr hat, aber seine ganzen anderen Freunde halt schon. Cyril Vega ist so ein bisschen mein am wenigsten gemochter Charakter. Er ist 18 Jahre alt und spielt auch gerne Lacrosse. Er steht schon seit Ewigkeiten auf Lydia. Die beiden hatten mal zwischenzeitlich eine F+. Sie hat aber klargestellt, dass das nie was Ernsteres werden würde. Er hat sich allerdings ziemliche Hoffnungen gemacht. Und nachdem Lydia das Ganze beendet hat, hat er eine F+ mit Lynn, über 2 Jahre lang. Lynn steht auch auf ihn, aber er hat halt immer noch Gefühle für Lydia. Sein Charakter ist ein bisschen schwierig, weil er nicht weiß, wann gut ist. Er ist arrogant, er provoziert gerne. Außerdem urteilt er schnell. Also einfach ein sehr schwieriger Charakter. Und er baut ja auch ziemlich Mist gegen Ende von Band 2. Elaine Ellington ist die Schwester von Alistair. Sie ist 19 und ist schon am Anfang des ersten Teils mit der Schule fertig. Sie hat über einen längeren Zeitraum immer mal wieder was mit James, der das Ganze dann aber auch irgendwann mit ihr beendet. Sie ist Studentin, aber James glaubt zwischenzeitlich, dass sie das Ganze eigentlich schon abgebrochen hat, aber noch nicht ihren Eltern erzählt hat. Sie war vor Ruby und Lynn die Leiterin des Maxton-Hall-Veranstaltungskomitees. Aber hat das scheinbar nicht sonderlich gut gemacht. Sie wird auch so ein bisschen als Mean Girl beschrieben von Ruby. Camille sollte auch so um die 17, 18 sein und gehört zur Freundesgruppe von James und Co. Allerdings ist sie auch im Veranstaltungskomitee. Sie ist faul und lebt nach dem Motto, ein gutes Pferd springt nicht höher als es muss. Sie ist außerdem befreundet mit Elaine. Ich glaube, das spricht für sich. Am Anfang kann sie Ruby und Lynn auch überhaupt nicht leiden und ist nur wegen dem Zeugnisvermerk im Veranstaltungskomitee. Das wird aber im Laufe der Bücher besser und gegen Ende hin mag sie die beiden sogar. Und im dritten Teil ist sie mit Doug zusammen, der ebenfalls im Veranstaltungskomitee ist. Während die beiden so zusammenkommen, trifft auch diese positive Veränderung bei ihr auf, deshalb könnte das zusammenhängen. Jessalyn Cassick ist ebenfalls im Veranstaltungskomitee und wird als sehr charismatisch beschrieben. Ruby und sie sind auch so ein bisschen miteinander befreundet und sie hat wohl eine sehr positive und hübsche Ausstrahlung. Kommen wir zu Kieran Rutherford. Der ist ein Jahr unter Ruby und ist sehr zuverlässig und ambitioniert. Er ist im Veranstaltungskomitee und er steht auch auf sie, was James zwischendurch ein bisschen eifersüchtig werden lässt. Angus Bell ist der Vater von Ruby und sitzt seit einem Bootsunfall vor 8 Jahren im Rollstuhl. Er arbeitet als Koch in einem mexikanischen Restaurant und probiert gerne die wildesten Geschmacksrichtungen aus. Helen Bell ist die Mutter von Ruby und wird als sehr herzlich und sanftmütig beschrieben. Sie ist ebenfalls plus size wie ihre Tochter und sie liebt Backen und arbeitet deswegen in einer Bäckerei. Rektor Lexington arbeitet seit 20 Jahren an der Maxton Hall als Schulleiter. Über ihn weiß man nicht viel, man weiß nur, dass ihm Prestige und Ansehen sehr wichtig ist. Für den Ruf der Maxton Hall würde er sehr, sehr weit gehen. Coach Freeman ist der Trainer des Maxton Hall Lacrosse Teams und ist ein bisschen hitzköpfiger Mann. Er redet immer so ein bisschen frei Schnauze und schreit immer vom Spielfeldrand die Mannschaft an. Percy ist der Chauffeur der Beauforts und heißt eigentlich Percival. Er arbeitet schon bei Beaufort seit 25 Jahren und er soll deutlich jünger aussehen, als er ist. Er ist 52. Und er fährt Cordelia schon seit sie 22 ist und die beiden haben auch eine sehr enge Bindung. Es wird sogar einmal angedeutet, dass sie vielleicht was miteinander gehabt haben könnten. Und er steht den Beauforts näher, als man am Anfang denkt. Er kennt Lydia und James ja schon seit deren Geburt und hat sie deshalb auch schon in sein Herz geschlossen. Mortimer Beaufort ist, glaube ich, der Hasscharakter von jedem in diesem Buch. Ich habe auch eine sehr starke Vermutung, dass er ein Narzisst ist. Es spricht auf jeden Fall viel dafür. Er arbeitet bei Beaufort auch in einer Führungsposition, aber Cordelia steht immer noch über ihm. Nach ihrem Tod hat er das Unternehmen übernommen. Er ist sehr emotionslos und vermittelt immer an jeden, dass Gefühle zeigen eine Schwäche ist. Er füllt mit seiner Präsenz Räume, allerdings eher im negativen Sinne. Und alles, was seiner Vorstellung nicht entspricht, wird er los. Es muss also alles immer so laufen, wie er es möchte. Cordelia Beaufort ist die Frau von Mortimer Beaufort. Sie ist 47 Jahre alt und eine sehr elegante und stilvolle Frau. Sie ist unerschrocken und mutig und ein kleiner Workaholic. Sie ist die Kreativdirektorin und die erste Vorstandsvorsitzende von Beaufort. Und sie hat im Unternehmen sehr viel verändert auf eine positive Art und Weise. Sie liebt ihre Kinder wirklich und baut immer wieder Brücken zwischen Mortimer und ihnen. Nach ihrem Tod fehlt sie deutlich in diesem Familienkonstrukt. Tristan McIntyre, er arbeitet als Maßschneider in der Beaufort-Filiale in London. Und er hilft Ruby und James, als sie die Kleider für die Plakate anprobieren wollen im ersten Teil. Doug ist ebenfalls ein Mitglied im Veranstaltungskomitee, allerdings wird er echt selten erwähnt, weil er sehr schweigsam und introvertiert ist. Also man hört so gut wie gar nichts von ihm. Aber er hat scheinbar eine positive Auswirkung auf Camille, mit der er ja am Ende des dritten Teils zusammen ist. Philippa Winfield leitet die Oxford-Lerngruppe. Sie studiert nämlich dort selber und hat die ganzen Prüfungen und Interviews schon mal durch und hilft deswegen den Anwärtern an der Maxton Hall. Sie ist relativ schlagfertig und wird als sehr hübsch beschrieben. Frederick Ellington ist der verschollene, manchmal auftauchende dritte Sohn der Ellingtons. Man hört nur einmal im zweiten Teil was von ihm. Aber scheinbar ist er ihr Liebling und der Vorzeigesohn schlechthin. Er ist nämlich Student in Oxford und verlobt und bereit, die Familientradition zu pflegen. Außerdem ist er ziemlich arrogant. Dann gibt es noch Jude Sherrington, der kommt im ersten Teil vor. Er ist nämlich ebenfalls Student in Oxford und führt die Schüler der Maxton Hall dort so ein bisschen rum. Dann haben wir noch Ophelia Beaufort. Sie ist 42 und die kleine Schwester von Cordelia. Da, wo Cordelia ernst ist, ist sie eher fröhlich und offen. Sie ist so eine Spur bunter als Cordelia. Sie ist liebevoll und nett und sehr wertschätzend und hat eigentlich auch 50% Anteil an den Beaufort Companies. Allerdings wurde sie von Mortimer irgendwie verbannt und hat jetzt nicht mehr so wirklich was zu sagen in dem Unternehmen. Sie wollte sich gerne mehr einbringen und wollte mal mit ihrer Schwester eine Damenkollektion rausbringen. Das wurde aber alles von Mortimer übergemäht. Sie wohnt in Backdale, das ist mitten im Nirgendwo. Sie wurde irgendwie wirklich legit von Mortimer ins Exil geschickt. Und bei ihr ist immer was los. Sie ist einfach eine sehr bunte Persönlichkeit. Ja, und das war's tatsächlich schon von den Charakteren. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, was wichtig war. Und ich hoffe, ihr wisst jetzt sehr, sehr gut Bescheid über das Buch, seine Charaktere und seine Geschichte. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und eure Erinnerung wurde wieder aufgefrischt. Oder ihr wusstet vielleicht gar nicht, worum es überhaupt in der Buchreihe geht. Dann wisst ihr jetzt hoffentlich deutlich mehr. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr auch bei meiner nächsten Folge dabei seid. Ich habe nämlich echt viel Recherche betrieben und glaube, das könnte ganz cool werden. Ich freue mich auch über Feedback und Anmerkungen, solange sie konstruktiv und freundlich bleiben natürlich. Ansonsten schaut doch gerne bei meinen Social Media Accounts vorbei, da heiße ich überall AileenF.Reads. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei Maxton Talk. Macht's gut, eure Aileen.